Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Annette Riedel.
Ein herzliches Willkommen Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern und natürlich unserem heutigen Gast, Heidemarie Wieczorek-Zoll. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
SPD-Politikerin, langjährige EU-Abgeordnete, langjährige Bundestagsabgeordnete, langjährige Ministerin, Buchautorin, immerwährende Kämpferin für Frieden, Gleichberechtigung und eine faire Globalisierung. Das ist eigentlich, Frau Wieczorek-Zoll, viel zu viel Leben und Erleben für eine Stunde. Haben Sie sowas wie ein Lebensmotto?
Das Lebensmotto ist nicht so erklärt, aber jedenfalls, da ich sehr stark durch den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer geprägt bin, immer während den Anfängen. Ist sicher ganz wichtig.
Eins, und ich hätte gedacht, Sie würden jetzt sagen, beim Lesen eines Ihrer beiden Bücher, man kann Dinge verändern,
und
würden
Sie vielleicht sagen. Und das eigentlich gehört natürlich mit dazu, Mann bzw. Frau kann Dinge verändern und zwar mehr, als man glaubt.
Zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur ist die SPD-Politikerin Heidemarie Wieczorek-Zoll. Wie manch einer in die Politik gekommen ist oder mit ihr zuerst in Berührung gekommen ist, das erschließt sich natürlich, wenn die Eltern beispielsweise leitende Politiker waren. Wie war das bei Ihnen? Hat man Ihnen die Politik sozusagen in die Wiege gelegt?
Überhaupt nicht. Also jedenfalls nicht von der Familie aus. Ich war aber als Kind, als Jugendliche, auch als Schülerin immer an Geschichte interessiert und infolgedessen auch an politischer Entwicklung. Und den wirklichen Anschub, sich politisch zu engagieren, hat dann eigentlich die Erfahrung mit den Gräueln des Nationalsozialismus gegeben, denn das war ja in den früheren Jahren nicht so, dass man da als Kind oder als Jugendliche gleich davon erfahren hat. Und insofern hat mich das jedenfalls massiv beeinflusst.
Geboren 1943, das heißt 42. Kindheit in Nachkriegsdeutschland, in einem kleinen Ort aufgewachsen. Inwieweit spielte, vielleicht nicht am Abendbrottisch, aber so atmosphärisch diese Nazi-Zeit noch nach? Klang sie noch nach? Schwang sie noch? Ja. Haben Sie da was wahrgenommen davon?
Absolut. Das konnte man wirklich. Ich bin eigentlich in Frankfurt, in einem Stadtteil von Frankfurt, groß geworden, aber zum Teil noch in dem Ort, in dem meine Mutter im Vogelsberg geboren war. Und jedenfalls mindestens dort kann man sagen, dass man das eigentlich schon durch die Haut sozusagen, wenn der Stammtisch irgendwo abends in der Kneipe zusammen war, aufnehmen konnte. Und so ein bisschen die Haltung, das war doch nicht alles so schlecht und auch der Verleugnung. Und deshalb bin ich da nach wie vor immer noch ganz empfindlich, wenn ich auf solche Tendenzen treffe.
Haben Sie denn, das ist ja typisch für diese Zeit auch, dass dann die heranwachsenden Kinder ihre Eltern darauf angesprochen haben, haben Sie Ihre Eltern mal
gefragt? Ja, natürlich, das war ganz emotional. Später danach, sie sind sehr früh gestorben, war das nicht mehr möglich. Als ich dann mit dem Fritz Bauer und an der Universität mich wirklich ausführlicher mit dieser Phase befasst habe, ich habe sie konfrontiert, aber ich glaube, sie waren erstaunt über das Ausmaß von, weil das keine, sie waren keine Nazis oder so, aber sie waren erstaunt über das Ausmaß von Engagement, während vorher wurde das ja so in der Nachkriegszeit eigentlich eher alles etwas unter den Tisch gekehrt.
Also auch bei Ihnen, und die haben jetzt sich irgendwann wahrscheinlich auch ziemlich gewundert, dass ihre Tochter sich begann, so sehr zu interessieren. Wer hat, Sie sagten den Namen Fritz Bauer, dann sollten Sie vielleicht erzählen, wer das war. Er war sozusagen Ihr Augenöffner für zumindest mal den Nationalsozialismus oder auch für die Politik insgesamt.
Er war es gab zwei Aspekte. Fritz, also das, die Gräuel der Nazis haben mir selbst auf der Seele gelegen. Ganz, wirklich, also ich konnte das eigentlich gar nicht irgendwie verstehen oder abarbeiten. Und eigentlich mit Fritz Bauer haben wir dann auch eben über die Themen gesprochen.
Wer war das?
Fritz Bauer war der damalige hessische Generalstaatsanwalt, der die Auschwitz-Prozesse durchgeführt hat. Und parallel zu diesen Auschwitz-Prozessen hat er mit uns an der Universität dann ein Kolloquium durchgeführt. Das hat mich für mein Leben geprägt. Das einmal. Und dann kam auch dazu unser Universitätsprofessor für politische Bildung. Der hat immer gesagt, gehen Sie in eine Partei, Sie werden sehen, Sie können mehr bewirken, als Sie glauben. Und ich war interessiert politisch, aber sozusagen den Weg, dann sich zu engagieren, den hat er in dem Sinn auch geöffnet.
Sie haben studiert auf Lehramt, haben auch mehrere Jahre als Lehrerin gearbeitet, sind dann aber irgendwann doch in die Politik gegangen. Darüber reden wir gleich noch. Mich interessiert, warum dieser Schritt? War es dann doch wichtiger für Sie, eher zu gestalten als zu lehren?
Das war eigentlich in dem Sinn keine Alternative, denn ich war, solange ich Lehrerin in Rüsselsheim war, auch Stadtverordnete und bei den Jungsozialisten aktiv, ohne jetzt an eine formelle Funktion bei den Jungsozialisten zu denken. Und insofern war das parallel, denn Kommunalpolitik ist ehrenamtlich und insofern habe ich das über Jahre hinweg parallel gemacht.
Aber irgendwann haben Sie ja das Lehramt nicht aufgegeben, haben sich aber beurlauben lassen.
Und ja, als ich Jungsozialisten-Bundesvorsitzende wurde, das ist halt doch ein Job, wo man dann sehr viel unterwegs ist. Und insofern bin ich da erstmal aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden. Ja.
Eine Ikone der Sozialdemokratie haben Sie kennengelernt. Willy Brandt.
Ja, natürlich.
Hat der auch eine Rolle gespielt? Hat er Sie sozusagen in diese Partei ein Stück mit hineingenommen, gezogen, geschoben?
Ja, das war vorher, ich war vorher engagiert und interessiert. Aber natürlich die Person Willy Brandt und auch, ich habe ihn, glaube ich, das erste Mal getroffen, als er bei einer öffentlichen Kundgebung, das muss 1965 gewesen sein, in Bornheim in Frankfurt sprach. Das war ganz ungewöhnlich, dass jemand so offen auf Menschen zugegangen ist. Und ich bin sicher, dass er auch eine ganz zentrale Rolle gespielt hat.
Zu Gast in der Sendung Im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur ist heute die SPD-Politikerin Heidemarie Wieczorek-Zeul. 1968, da waren Sie 25, 26. Sind Sie eine richtige, echte 68erin?
Wenn man das so sagt, bin ich eigentlich vor 68, 68erin gewesen.
Will sagen?
Ja, das hängt ja damit, als ich 1968 habe ich schon als Lehrerin gearbeitet. Ich war also aus der Universität raus, als die Bewegung, Studentenbewegung begann.
Gut, aber diese klassischen Themen, man fragt die Eltern nach der
Nazi-Zeit. Ja, aber das war vorher.
Oh, okay.
Das war, wie gesagt, vorher, also die Beschäftigung mit den Themen, das war zu Beginn der 60er Jahre. Und insofern, dass ich bei den Jungsozialisten aktiv geworden bin, war ab 1965. Also wie gesagt, aber ich habe gut verstanden, was die außerparlamentarische Opposition an Kritikpunkten hatte. Die Jungsozialisten hatten im Übrigen auch viele der gemeinsamen Kritikpunkte, zum Beispiel am Vietnamkrieg der USA. Das war ja wirklich notwendig, dass man sich da auch laut und deutlich geäußert hat. Aber auch die Kapitalismuskritik, sozusagen mehr Demokratie wagen. Und das, wenn man es noch mal überlegt, ist eigentlich das so gewesen, dass wir als Jungsozialisten das mit aufgenommen haben, einen Teil dieser Bewegung, und dann mit Willy Brandt zusammen eigentlich eine ganze Generation dieser ursprünglich Oppositionellen, aber dann auch Reformer auf die SPD orientiert haben und in die SPD orientiert haben.
In dieser ganzen Bewegung, auch in der Kapitalismuskritik, Auseinandersetzung mit Marx beispielsweise, hieß es ja immer, die Frauenfrage ist der Nebenwiderspruch.
Ja.
Das war für Sie ein Hauptwiderspruch. Also diese Gleichberechtigungsfrage war schon etwas und ist etwas sehr Elementares
natürlich.
Für Sie.
Das war ja durchaus auch in der gesamten Oppositionsbewegung und zum Teil auch in der Frauenbewegung ein Streitpunkt, dass manche haben gesagt, also die Frauenfrage ist erst dann erledigt, wenn die Klassenfrage auch gelöst ist. Und Das fand ich immer absurd und auch eine Unterordnung. Und deshalb, ich habe es mit August Bebel gehalten, obwohl, ja, sagen wir mal, die Praxis der Sozialdemokratie dann auch immer etwas hinten nachgehinkt hat. Er hat ja gesagt, ohne die wirkliche Gleichberechtigung der Geschlechter und die soziale Gleichstellung ist Demokratie nicht verwirklicht. Und das habe ich für wichtig gehalten und mich auch engagiert. Man muss beides verfolgen.
Und Sie haben es gelebt. Sie waren ja sozusagen ein Sinnbild, dass es Bewegung in die Richtung gab. 1974 wurden Sie die erste Chefin der Jungsozialistin, Chefin. Ja. Sie haben irgendwo das kommentiert, als Frau stand man unter Beobachtung und unter Bewährung. Wie sah das aus? Also wie hat man sie anders wahrgenommen?
Naja, natürlich. Das ist ja heute nicht mehr ganz so schlimm, weil einfach mehr Frauen in der Politik sind. Aber in der damaligen Phase, ich war praktisch, die Jungsozialisten haben ja gerade ihre 50 Jahre Linkswende in München nochmal gefeiert, ab 69. Und 1974, ich war die einzige Frau im Juso-Bundesvorstand. Die Jungsozialisten waren damals auch noch ein eher männlich geprägter Verein, die Sozialdemokratie. Und ich habe dann auch da Schlussfolgerungen draus gezogen, zum Beispiel mich für die Quote, für die gleichberechtigte Vertretung von Männern und Frauen in der SPD zu engagieren. Haben wir ja dann auch entsprechend durchgesetzt. Und ja, ausgewirkt hat sich das in dem Sinn, dass es eben doch eine andere Bewertung von Frauen gibt. Also wenn man da hartnäckig ein Thema verfolgt hat und auch die Argumente gesetzt hat, war die Gefahr doch oft groß, dass sie gesagt haben, der Zicke oder so, ja. Während bei Männern das überhaupt nicht entsprechend
Durchsetzungsfähigkeit.
Durchsetzungsfähig, genau. Die würden das entsprechend ganz anders interpretieren. Und auch der Blick von außen, eben aus der Medienwelt, war doch sehr, sehr unterschiedlich.
Wir haben ja gerade aktuell erlebt in diesen Wochen, man muss vielleicht schon sagen, die Demontage von Andrea Nahles als SPD-Parteichefin. Ja. Glauben Sie, Mann, wäre das so nicht passiert?
Ich bin sicher, dass das nicht so passiert wäre, ja.
Aber es hatte natürlich auch viel mit einer Häme, einer Kritik, einer fast schon Anfechtung der Person zu tun, die da auch über die sozialen Medien gelaufen ist. Das wäre wahrscheinlich jedem Mann auch passiert. Ich meine, die SPD ist nicht immer besonders pfleglich mit ihren Vorsitzenden
das
umgegangen,
stimmt.
Auch wenn sie Männer waren.
Ja, das stimmt. Ich habe, solange ich stellvertretende SPD-Vorsitzende war, seit 1993, glaube ich, 5 Eben. Unterschiedliche Eben. Vorsitzende erlebt. Ja, trotzdem, sagen wir, das Maß von Häme und auch von Abwertung und auch von Diskussionen über Äußerlichkeiten, die man beim Mann überhaupt niemals irgendwie führen würde, das war doch außergewöhnlich.
Wären Sie damit anders umgegangen, also mit einer Art der Anfeindung, mit Niederlagen? Die haben Sie in Ihrem politischen Leben natürlich auch erlebt.
Ich habe natürlich ganz, ganz viele Niederlagen, auch selbst obwohl man im Nachhinein natürlich eigentlich nur die guten Erfahrungen in Erinnerung behält. Also ich habe es eigentlich immer mit dem, das ist ja eigentlich auch ein wunderbarer Song von Udo Lindenberg, am Horizont geht's weiter, ein neuer Tag. So habe ich es eigentlich immer gehalten und es hat mich auch getragen, das ganze Leben.
Und Sie sind niemals an irgendeinem Punkt verzweifelt an dieser Ihrer SPD oder verzweifeln gerade an ihr, als Sie Ministerin wurden, über die Zeit reden wir noch, 1998, da hatten die über 40%. Im Moment stehen sie bei, wenn es gut geht, 13, nur noch 1 Prozentpunkt bei den Umfragen über der AfD.
Naja gut, aber damals gab es 3 Parteien. Es ist ja klar, je mehr Parteien es gibt, umso aufgesplitterter ist das Spektrum. Aber wir kommen sicher zu dem Punkt nochmal. An meiner Partei habe ich deshalb nie gezweifelt, weil eine Partei, die sich den Nazis in den Weg gestellt hat, die wie mit Willy Brandt mit der eigenen Existenz gegen die Nazis gestanden hat, solche Partei, die hat ganz viel für dieses Land geleistet und auch zukünftig noch zu leisten. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass zumal sozusagen die Basis der Sozialdemokratie stark ist.
Aber im Moment will es keiner so richtig wählen.
Das kann ich deshalb nicht sagen, weil wir kommen sicher ja noch mal zu dem Punkt zurück. Ich glaube, das Wichtige, was Erneuerung bedeutet, war für mich nie die Frage, ist das jetzt alles digital, ja oder nein oder wie, sondern die Frage, wie steht man in der Reihe von umstrittenen Inhalten?
Aber wenn man zum Beispiel das Klima nimmt, ja. Friday for Future, ja. Jugendliche, die wählen nicht die SPD.
Ja, aber das ist nicht unmittelbar die Frage, wählt jetzt jemand unmittelbar bei der nächsten Wahl die Sozialdemokratie? Die Protestbewegung in den 1968, die haben auch erst gesagt, Sozialdemokraten, nein. Also man darf da auch nicht opportunistisch irgendwie rangehen, sondern ich finde, die SPD muss Klarheit in den Bereichen schaffen, die zum Beispiel Klimafrage und soziale Verantwortung miteinander verbinden und eine Reihe von Fragen, die für mich zentral sind, nämlich in der Frage, wie gehen wir eigentlich gegen atomare Aufrüstung vor. Das ist ein Punkt, den wir vielleicht nochmal aufgreifen sollten.
Ihr erstes Abgeordnetenmandat hatten Sie für Europa 1979 für Ihre SPD in das erste direkt gewählte Europäische Parlament eingezogen. Das war ja schon noch so ein bisschen in der Zeit, wo man ganz bösartig sagte, hast du einen Opa, schick ihn nach Europa. Will sagen, viele Parteien haben auch Leute weggelobt. Geh du mal nach Brüssel oder Straßburg. Bei Ihnen war das anders. Es zog Sie mehr, als dass Sie hinsanken.
Nein, es stimmte auch objektiv nicht. Die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich dann konzentriert auf den einen oder anderen Kandidaten. Übrigens bei Willy Brandt, der ja auch an der Spitze der SPD-Liste kandidiert hat, hätte das auch keiner gesagt. Aber wir waren auf der SPD-Liste eine junge Truppe in der damaligen Zeit. Und insofern, das war wirklich ein Vorurteil, weil in dem Parlament waren zu Beginn Menschen, die gesagt haben, wir wollen jetzt was Neues für die Zukunft unseres Kontinents leisten.
Das haben Sie auch irgendwo geschrieben. Sie sahen in Europa eine fantastische Idee zum einen und auch die Chance, wirklich was Neues zu schaffen, sozial, gerecht, frei, mit weltpolitischer Gestaltungsmacht und fair und natürlich nie wieder Krieg. Erfüllt Europa dieses Versprechen für Sie? Ist es dabei, es zu erfüllen?
Ja, man muss jedenfalls immer für dieses Europa auch arbeiten. Also man kann ja nicht immer nur sagen, ja, also es müsste, sondern ich nehme jetzt mal, also ich habe in der Zeit, in der ich im Europaparlament war, bis 1987, mich mit anderen zusammen auch für einen Vorschlag, den ich auch in meinem Ausschuss mit der Mehrheit durchgesetzt habe, für eine restriktive europäische Waffenexportpolitik engagiert. In einem interessanten Bündnis damals, das ging ja quer über die Parteigrenzen hinweg, oder ich habe Kooperationsabkommen der EU mit Lateinamerika, mit Mittelamerika zum Beispiel vorbereitet. Und was ich nach wie vor finde, und das müsste vielleicht noch deutlicher werden, dass das Lebensmotto der Europäischen Union ist ja Friedenssicherung durch Zusammenarbeit, Friedenssicherung durch Integration. Und das ist ja beispielhaft. Also das könnte ja nun wirklich exportiert werden in Bezug auf alle Regionen um uns herum. Und da können auch andere von lernen.
Eines Ihrer Lebensthemen ist zum einen die Friedensarbeit, die Gleichberechtigung, die faire Globalisierung, aber eben auch der Kampf gegen den Rechtsextremismus. Und das muss Ihnen doch sehr ungut aufstoßen, was da gerade auf der Ebene in Europa und auch im Europäischen Parlament sich abspielt. Hätten Sie gedacht, dass das nochmal so wiederkommt, so kurz nach dem Zweiten Weltkrieg?
So massiv nicht. Ich kann mich erinnern, in der zweiten Legislaturperiode kamen Rechtsextreme aus Frankreich schon ins Europäische Parlament. Und wir haben damals in einer gemeinsamen Aktion zwischen Christdemokraten, Kommunisten, Sozialdemokraten im Europäischen Parlament einfach andere gewählt in die Funktionen, die denen formell zugestanden hätten. Ja, naja, man muss sagen, also es geht, glaube ich, auch darum zu sehen, wo sind wirklich Fehler gemacht worden. Und ich denke, die Fehler bestehen sicher darin, dass über fast 30 Jahre oder 20 Jahre sagen wir auch die Europäische Union und manche ihrer Regierungen, uns damals mit eingeschlossen, ja doch sagen wir mal, einem neoliberalen Dogma sich unterworfen haben oder dem angehängt haben, die natürlich eher Ungleichheit in den Ländern, in den Gruppen zwischen den Menschen und auch weltweit schürt. Und ich denke, das zu überwinden, diese Phase der Deregulierung und in Richtung auf bessere Regulierung der Finanzmärkte zum Beispiel. Also ich meine, es ist ganz klar, der Euro war auch ein Instrument, um sich gegenüber der Katastrophe der Finanzkrise durchzusetzen. Also den Euro in den Fragen mit einer wirklichen Währungsunion zu verbinden, das wäre aus meiner Sicht ein Punkt, wo man zeigen kann, ja, da wird gestaltet. Und dann, glaube ich, muss man auch so einer Grundhaltung entgegenarbeiten und wirken, das ist ja typisch Trump und andere, dass so der Eindruck besteht, in den Gefährdungen der Welt ziehen wir uns alle in unsere Festung zurück, ziehen die Brücken hoch und halten uns nur unter uns selbst. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass man jedes Mal auch deutlich machen kann, auch die hochgezogenen Brücken und die Festung werden uns nicht von den Auswirkungen der Globalisierung irgendwie verschonen. Und deshalb, sie werden nur unsere Werte zerstören, wenn man sich so verhält. Und deshalb ist es eben wichtig, dass man deutlich macht, ja, wir wollen die Globalisierung fair gestalten. Und das geht aber nur in der Zusammenarbeit und nicht in der Abschottung.
Und hatten Sie trotzdem das Gefühl, dass Sie für diese Themen, die Ihnen wichtig sind, die Sie bewegen, mehr im Deutschen Bundestag als im Europäischen Parlament erreichen können? Denn Sie sind ja dann 1987 von der Europaabgeordneten zur Bundestagsabgeordneten geworden.
Also damals war so ein bisschen unsere gemeinsame Überlegung der Europaabgeordneten, dass es wichtig ist, dass auch im Deutschen Bundestag klar wird, das war damals keineswegs so klar, dass man, um Ziele auch im eigenen Land durchzusetzen, man die europäischen Instrumente kennen und auch nutzen muss. Und außer mir ist damals auch noch ein anderer Kollege, auch aus der sozialdemokratischen Fraktion, mitgewechselt. Ich war dann europapolitische Sprecherin und habe in der Frage, und das war dann schon eine entscheidende Phase, als es um die Frage an der Verwirklichung des Vertrages von Maastricht, also die Entscheidung zum Euro, in Deutschland anstand, habe da auch als europapolitische Sprecherin mein Wort in die Waagschale geworfen.
Und dann haben Sie 2013 auf eine erneute Kandidatur nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten im Bundestag verzichtet, mit 70, ein Alter, wo andere Präsidenten werden. Warum diese Entscheidung?
Also ich fand, das war eigentlich ein äußerer Anlass. Ich war ja bis 2009 über 11 Jahre Ministerin gewesen.
Reden wir gleich noch drüber.
Ja, ja. Und habe aber dann auch mir gesagt, es gibt eben so viele Themen, die du weiter verfolgen solltest und kannst. In der Außenpolitik mit dem Willy-Brandt-Kreis und auch bei der Unterstützung des Engagements gegen HIV/AIDS, Malaria und Tuberkulose. Also das verfolgst du weiter. Und also ich bin auch jetzt, bin ich 76, eigentlich nie untätig, weil mich das treibt und weil ich mir sage, da gibt es noch was umzusetzen.
Im Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur ist heute Heidemarie Wieczorek-Zeul angesprochen, angetippt haben wir das Thema schon Jahre als Ministerin. 11 waren es, überhaupt eine der langjährigsten Ministerinnen aller Zeiten. Unter Rot-Grün 1, unter Rot-Grün 2 in der Großen Koalition. Es ging Ihnen immer darum, auch das haben Sie schon angetippt, dass ein Aspekt sein muss. Globalisierung lässt sich nicht aufhalten, aber man muss sie fair und gerecht gestalten. Wenn Sie heute zurückgucken auf diese Jahre, Sie haben viel bewegt, worauf sind Sie stolz?
Ich denke, einer der wichtigsten Punkte war die Frage, dass wir das Umdenken auch in der Klimafrage ja schon vorangebracht haben. Und zwar sowohl als unser Ministerium, und das muss man vielleicht für die Hörer auch noch mal, Hörerinnen noch mal sagen, das deutsche Entwicklungsministerium ist ja zuständig auch für die Weltbank. Es ist eines der ganz wenigen Ministerien. Normal sind da die Finanzminister der Länder oder die Notenbankgouverneure. Und das hat natürlich eine ganz große Chance gegeben, auch umzusteuern. Und auch heute sagen viele in der Weltbank, sie haben mit dazu beigetragen, sie als Entwicklungsministerinnen, ich auch, zu orientieren, weg von den fossilen, für die Unterstützung von fossilen Energieprojekten, die das damals an der Tagesordnung waren, hin zu erneuerbaren Energien. Und diese Umorientierung in Richtung auf Nachhaltigkeit, ich glaube, das ist wegweisend gewesen.
Ist dann die Welt heute eher eine geworden in Ihrem Sinne? Natürlich nicht nur durch Ihre Arbeit, aber konnten Sie dazu beitragen? Sieht es heute fairer, gerechter aus?
Ja, das kann man deshalb nur zum Teil sagen, weil ja auf viele Fragen niemand, man selber nur bedingt Einfluss hat oder keinen Einfluss hat. Ich nehme jetzt die Frage Ablehnung des Irakkrieges. Das ist übrigens ein Punkt, auf den ich auch als Sozialdemokratie und auch als Sozialdemokratin, als Ministerin der damaligen Zeit stolz bin, dass wir Widerstand geleistet haben gegen dieses wirklich hochgefährliche und mit langfristigen dramatischen Konsequenzen versehene Vorgehen der damaligen amerikanischen Regierung. So, und das hat natürlich Auswirkungen in Richtung auf die Frage Flüchtlingspolitik, in Richtung auf die Frage wirtschaftlicher Entwicklung. Also das muss man natürlich immer auch mit im Auge haben. Und deshalb ist natürlich Friedenspolitik, Frieden durch Zusammenarbeit sichern, sozusagen auch eine Sache, die man immer hochhalten muss und an die man auch immer wirklich erinnern muss. Wir sind aber, sagen wir, in einer Reihe von Fragen durchaus auch deshalb vorangekommen, weil es doch mittlerweile, es gab es damals auch schon, aber mittlerweile gibt es eben ganz andere Medien der Kommunikation. Augenblicklich tagen ja in New York die Mitglieder des hochrangigen politischen Forums, die Nachhaltigkeitsziele überprüfen sollen, die im Jahr 2015 beschlossen worden sind. Und da sind so viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich vernetzen über alle Kontinente weg. Das ist ausgesprochen hilfreich. Also mit diesen Organisationen habe ich damals auch gut und gerne zusammengearbeitet, übrigens auch mit Miseria und mit Brot für die Welt, also mit den kirchlichen Organisationen. Also das Bewusstsein hat sich doch verändert und da hinkt jetzt manchmal die politische Entscheidung noch hinten nach.
Sie haben unglaublich viele beeindruckende Politiker auf der internationalen Bühne getroffen, nicht immer im netten Sinne beeindruckend. Da war halt auch ein Assad dabei, aber es war auch der langjährige UN-Generalsekretär Kofi Annan. Der Dalai Lama,
Mandela,
klar, natürlich auch er. Sie haben auch mit denen zusammengearbeitet an verschiedenen Projekten. Wer hat Sie am meisten beeindruckt? Im Guten oder Bösen?
Nein, ich eigentlich kann jetzt nur sagen, wer hat einem am meisten beeindruckt. Ich möchte sagen, eigentlich mit gleicher Bedeutung einmal Nelson Mandela, der gezeigt hat, dass es eine Größe gibt, die ein ganzes Land mitzieht und einen ganzen Kontinent. Und Kofi Annan, der mit dazu beigetragen hat, dass es den globalen Fonds zur Bekämpfung von HIV, AIDS, Malaria und Tuberkulose gibt. Und die Initiative, das gehört, glaube ich, auch zu den Erfolgen unserer Arbeit, hat eben immerhin dazu beigetragen, dass 27 Millionen Menschenleben gerettet werden konnten. Und da müssen wir jetzt natürlich aber immer dranbleiben. Das ist eigentlich auch die Botschaft der beiden. Übrigens, ich engagiere mich auch dafür und werbe auch dafür, dass wir sagen, es braucht eigentlich so etwas wie ein Friedensprojekt zwischen Europa und Afrika, wo wir gemeinsame Interessen und Werte von Menschen miteinander verbinden, bei der Frage Klimaschutz gegen Waffenexporte, also in all diesen Fragen.
Man sagt ja immer, in der Politik gibt es keine Freundschaften, sondern nur strategische Partnerschaften oder Zweckgemeinschaften. Haben Sie das auch so empfunden oder sind über die vielen Kontakte, einige haben Sie erwähnt, tatsächlich auch Freundschaften entstanden?
Haben sich ganz deutlich Freundschaften entwickelt. Ich hatte das Glück, in der Zeit, in der ich Ministerin war, auch drei Kolleginnen, die auch Entwicklungsministerin ihrer jeweiligen Länder waren, Niederlande, Großbritannien und Norwegen, als Partnerin in diesem Engagement gegen Armut, für die Nachhaltigkeitsziele, für die Ziele, die Gleichberechtigung von Mädchen, die Schulbildung für Mädchen, die, den Kampf gegen Armut zu finden. Und wir waren die sogenannten Utstein-Ministerinnen und wir haben da manche doch in dem, im positiven Sinn das Fürchten gelehrt, weil wir, ja, weil die Leute, also die Partner in der Weltbank, die anderen Vertreter gesehen haben, da gibt es eine Gruppe, die hat ganz klare Ziele und da sollte man sich eigentlich am besten nicht anlegen, sondern sich unterstützend einbringen. Und das ist auch so, wir sind auch heute, stehen heute noch in Verbindung und treffen uns auch bisweilen, haben uns jetzt zweimal im letzten Jahr zurückliegend schon
getroffen. Also tatsächlich eine Freundschaft.
Ja.
Jetzt sind Sie im Unruhestand, ja. Also wir haben ja schon gehört, was Sie ja alles tun. Haben Sie denn auch noch mal irgendwie mit dem Ausstieg aus der Parlamentsarbeit im Deutschen Bundestag was ganz Neues angefangen, wo Sie gesagt haben, so jetzt habe ich Luft, Raum und Zeit und mache noch mal ganz was anderes?
Also an den Themen dranbleiben, das, anders kann man das gar nicht machen, weil das sind ja Lebensthemen und das kann man erst... Also entweder, wenn sie eingelöst sind oder wenn einem der Tod dahin rafft. Also das ist das eine. Was ich auch auf jeden Fall begonnen habe, das ist im Moment noch etwas zögernd aus Zeitgründen, ist, ich wollte immer gerne Klavier spielen können.
Ach nee.
Ja.
Man müsste Klavier spielen
können. Nein, habe ich mir früher als Kind, mein Großvater, der gestorben war, der hatte da ein Klavier stehen und da gab es irgendwelche alten Noten, das habe ich mir dann selber ein bisschen beigebracht. Aber ich habe jetzt wirklich nochmal da einen neuen Versuch unternommen und da werde ich auch dranbleiben. Das ist einfach schön, auch wenn man sagt, oh, in dem Alter, aber das stimmt überhaupt nicht.
Also richtig mit Lehrer und Lehrerin?
Ja, ja, natürlich mit der Lehrerin, ja. Sonst wäre es ja ein bisschen schwierig.
Und gibt es so ein Ziel, wo Sie sagen, Strawinski oder Bach?
Nein,
Bach,
um Gottes
oder
Willen.
Nein.
Also einfach, das ist eine Form, sich auszudrücken, die ganz toll ist. Wenn ich darf, würde ich trotzdem noch mal sagen, es gibt einfach Themen, wo ich finde, da muss man dranbleiben. Und mit dem Willy-Brandt-Kreis und anderen zusammen engagiere ich mich dafür und ich werbe dafür, dass wir uns der atomaren Aufrüstung entgegenstellen, die ja damit verbunden ist, dass der INF-Vertrag vor dem Scheitern ist von Seiten Russlands und auch von Seiten der USA. Und ich werbe dafür, dass jetzt Deutschland endlich den Atomwaffenverbotsvertrag, den 122 Länder in der UN bereits beschlossen haben, mit unterzeichnet, weil das muss als ein Bollwerk betrachtet werden, der atomaren Aufrüstung entgegenzuarbeiten.
Man lässt eine Heidemarie Wieczorek-Zeul nicht gehen, ohne sie erzählen zu lassen, wie sie zu ihrem Spitznamen Rote Heidi gekommen ist. Also die Haare sind rot, ja, aber natürlich auch die Haltung ist eine linke Haltung, eine rote Haltung. Was ist der Grund?
Warum ich so genannt worden
ja
bin? Ja, ich dachte, offensichtlich hat sich das bei den meisten, es hing auch natürlich mit der damaligen Phase zusammen, wenig Frauen in der Politik und die Wahrnehmung, aha, da ist
der Leuchtturm.
Ja, ein Leuchtturm sozusagen. Und da hat sich das natürlich ganz schnell irgendwie eingebürgert. Und es wurde bei manchen wurde es positiv gesagt und anerkennt, bei anderen wieder abwertend. Und ich habe dann immer darauf reagiert und gesagt, besser rot als blass.
Ist es für Sie denn ja ein Kosename in der Selbstwahrnehmung eher gewesen?
Ja,
oder
ja,
so ein lästiges Etikett, was an einem klebt,
ja,
über Jahrzehnte,
also
was auch nie
wieder los wird? Ich habe es eher als Kosenamen wahrgenommen. War nicht von jedem so gemeint, aber ich habe es so wahrgenommen.
Und sind die Haare eigentlich immer rot gewesen? Ist
nein,
das
nein,
Ihre natürliche
ich
Haarfarbe?
Natürlich, ich habe... Meine Mutter hatte selbst rote Haare und nachdem sie gestorben war, habe ich also dann ihr nachgeeifert.
Heidemarie Wieczorek-Zeul, ein herzliches Dankeschön für dieses Gespräch.
Danke sehr, ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Annette Riedel.